Jesus ist im Haus eines Pharisäers zu Gast. Und in diesem Haus, in dieser Runde, erzählt er einige wichtige Dinge, die vielleicht bei den Pharisäern auch nicht nur Anklang gefunden haben. Es läuft darauf hinaus, dass das Gespräch, dass die Aussagen von Jesus sich darum drehen, was ist eigentlich wichtig im Leben und was ist unwichtig. Und dann meldet sich ein namentlich nicht bekannter Mann zu Wort und sagt: Glücklich sind doch die Menschen, die dabei sein können beim Festmahl im Reich Gottes. Glücklich die Menschen, die dabei sein können beim Festmahl im Reich Gottes. Das heißt, diese Verbindung von dem Reich Gottes zu einem Festmahl, die kommt nicht erst in dem Gleichnis vor. Die steckt schon in der vielleicht leicht fragenden Aussage dieses Mannes drin. Das ist schon der erste, für mich durchaus erstaunliche Punkt. Das heißt, dieser Mann, der die Aussage trifft, der hat ganz offensichtlich schon was im Herzen verstanden. Der sagt nicht einfach irgendwas, der hat schon eine Ahnung bekommen von dem, was zutreffen wird. Das, was da mal kommen wird in dieser neuen Welt, das ist nur mit einem großen Festmahl zu vergleichen. Und auf diese Aussage geht Jesus ein. Und die Frage, die man sich jetzt als allererstes stellen könnte, ist ja, wer wird denn mal dabei sein? Irgendwo, diese Frage taucht ja gelegentlich immer mal wieder auf. Wer wird denn wohl dabei sein bei diesem Festmahl im Reich Gottes? Wer wird im Reich Gottes dabei sein? Und die Aussagen, die Menschen dazu gefunden haben, sind komplett unterschiedlich. Die einen sagen, eine Winzigkeit von Menschen, nur 144.000. Das ist ein Bruchteil eines Tropfens gesehen auf alle Menschen. Nur die werden dabei sein. Andere Theologen sagen, oh, das wird die Allversöhnung geben. Alle werden dabei sein. Keiner wird ausgenommen sein. Und die Antwort, die Jesus gibt, geht in eine ganz andere Richtung. Weder das eine noch das andere. Jesus sagt, die Menschen, die eigentlich zuerst eingeladen sind, die werden nicht dabei sein. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wenn Pharisäer jetzt zugehört haben in dieser Runde, könnte das durchaus ein Ärgernis sein, diese Aussage. Die, die glauben, die erst eingeladen zu sein, die werden es nicht sein. Und das Erstaunliche, das ist der, finde ich, zweite erstaunliche Punkt in der Geschichte. Die werden es nicht deswegen nicht sein, weil sie herausgeschickt werden. Weil der Hausherr in dem Gleichnis sagen wird, nein, ihr nicht. Sondern die werden nicht dabei sein, weil sie selber aus freier Wahl nicht hingehen. Die schließen sich selber aus. In dem Gleichnis kommt kein einziges Mal vor, dass der Hausherr, der ja sicherlich mit Gott zu vergleichen ist, irgendjemand ausschließen würde. Und zu irgendjemand sagt, du nicht. Aber es gibt Menschen, die schließen sich aus. Und die schließen sich aus, wodurch denn eigentlich? Indem ihre Freude zu diesem Himmel hin, zu diesem Fest hin nicht groß genug ist. Die haben Wichtiges auf der Erde zu tun. Die haben wichtige Geschäfte abgeschlossen. Der andere sagt, ich habe gerade geheiratet. Und das kann ja, nehme ich jetzt einfach mal an, irdisch gesehen durchaus wichtig sein. Das sind ja vermutlich mal keine Nebensächlichkeiten. Wenn man sich damals ein Tier getauft hat, wenn man geheiratet hat, das sind wichtige Sachen. Und an diesen wichtigen Sachen, da hängen die Menschen so sehr, dass die Freude auf das, was kommen wird, nicht mehr groß genug ist, dass sie in dem Augenblick nicht loslassen können. dass sie vielleicht auch dieses Loslassen nicht geübt haben. Dass sie an ihrer Wichtigkeit oder an den Dingen, an den Geschäften dieser Welt so sehr hängen, dass die Freude gelitten hat. Und als der Hausherr das mitbekommt, da sagt er, da ist von ihm etwas beschrieben, was ich schwierig finde. Da steht nämlich nicht etwa, der Hausherr wurde traurig oder er wurde enttäuscht. Da steht, er war zornig. Und wenn ich das jetzt umsetze darauf, dass dieser Hausherr ja wohl mit Gott gleicht, also dass das das Bild für Gott ist, dann frage ich mich, will ich das denn wirklich, dass er zornig beschrieben wird? Aus dem Alten Testament kenne ich das durchaus, aber will ich das im Neuen Testament auch hören? Also ich fände es angenehmer, wenn da stände, er war enttäuscht. Ich finde es aber zunehmend gut, dass Gott mit Worten beschrieben wird, die nicht meine Worte wären. Das fordert mich heraus. Da finde ich, da kommt mir was anderes entgegen als meine Wohlanständigkeit oder meine Sanftheit. Gott darf anders sein, als ich es gerne hätte. Der darf auch zornig sein, offensichtlich. Und das Interessante ist jetzt daran, was folgt denn aus diesem Zorn? Wenn ich zornig bin, dann folgt da selten was Gutes draus oder auch nie. Also ich sollte das vermeiden, zornig zu sein. Bei Gott folgt an der Stelle, oder bei dem Hausherrn folgt an der Stelle was ganz anderes daraus. Aus dem Zorn folgt das große Einladen. Boah. Das heißt, aus dem, dass der Hausherr zornig wurde, folgt mehr Gutes, als daraus, wenn ich irgendwann mal freundlich oder lieb bin, mitunter. Es gibt Situationen, wo ich freundlich bin und oder wo wir Menschen vielleicht freundlich sind, wo nicht so viel Gutes daraus folgt. Also dieses Gleichnis, das läuft hinaus auf das große Einladen. Und bei diesem großen Einladen, da kommt jetzt das zweite Wort, was mir schwerfällt. Da steht nämlich, als er die Diener hinausschickt, zuerst schickt er sie ja auf die Gassen der Stadt und dann füllt sich ein Teil des Raumes schon. Dann passiert schon mal was. Das erste Schritt, er schickt sie zu den Armen, zu den Gebrechlichen, zu den Blinden, zu denen, die gesellschaftlich nun nicht eben oben sind. Und dann passiert was. Der Raum fängt sich an zu füllen. Aber es ist noch Platz übrig. Also schickt er sie auf die Landstraßen hinaus, da wo es staubig und heiß ist. Und sagt, ich will, dass mein Raum ganz voll wird. Und da steht, gibt der Hausherr seinen Dienern ein Wort mit auf den Weg, was mir Mühe macht. Da steht, dränge die Menschen zu kommen. Komme ich nicht dran vorbei, steht da wirklich. Dränge die Menschen zu kommen. Es ist mir unangenehm, ich will niemanden bedrängen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich damit umgehen? Ich habe für mich eine Lösung gefunden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine wahre oder mehr eine Notlösung ist. Vielleicht ist es eine gute Lösung. Ich habe für mich gefunden, das so zu übersetzen. Gib ein dringendes Anliegen weiter. Gib eine dringende Einladung weiter. Das heißt, bei diesem Fest dabei zu sein, das ist nicht ein Fest von irgendwas, das ist der Himmel. Das ist nicht wie bei unserer 25-Jahr-Feier dabei zu sein, ist sicherlich auch eine tolle Sache. Aber wer nicht dabei ist, der hat das Leben nicht verpasst. Wer bei dieser Einladung nicht dabei ist, der hat das Leben wahrscheinlich verpasst in der Ewigkeit. Also ein dringendes Anliegen, gib weiter. So, und diesen Text habe ich mir vor Augen gestellt und habe mir jetzt die gleiche Frage gestellt, die Cordula vorhin angesprochen hat. Was ist denn nun eigentlich der Punkt da dran? Worum geht's denn nun wirklich? Der Text ist, dieses Gleichnis ist eine Ausnahme von der Regel. In der Regel haben Gleichnisse einen Fokus. Und wenn ich die ganzen Nebenaspekte auslege, wird es meistens schief und schräg. Regeln haben Ausnahmen, von denen sie bestätigt werden. Und ich denke, dieses Gleichnis ist eine Ausnahme. Das hat durchaus einige Aspekte, die man sinnvoll betrachten kann. Der erste Aspekt ist die Frage, wer ist denn dabei? Ich weiß von einem evangelischen Hochschulpfarrer aus Greifswald, der hat diesen Text so ausgelegt, dass er seine evangelischen Kirchenmitglieder dieses Wort vorgehalten hat und gesagt hat, Leute, auch wir evangelischen Kirchenmitglieder, wir sind doch die, die erstmal annehmen, wir sind dabei. Wir haben den Taufschein in der Tasche. Wir sind als Kind mal getauft worden, wir waren ein paar Mal im Gottesdienst. Wir sind doch sicherlich die, die dabei sind. Und da hat er gesagt, dieses Gleichnis ist ein Anlass für uns, uns zu warnen und zu fragen, Leute, seid euch mal nicht zu sicher. Ist aber nicht der Punkt, wo ich den Eindruck hatte, den soll ich heute aufnehmen. Obwohl ich die Auslegung nachvollziehen konnte und gut fand. Der zweite Punkt, den man auslegen könnte, wäre die Freude. Wie groß ist denn unsere Freude auf den, meine Freude, unsere Freude auf den Himmel hin? Ich weiß, dass ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte mit einigen Mitchristen, Mitgeschwistern geredet haben, die mir gesagt haben, das ist irgendwie nicht mein Thema, damit kann ich nicht viel was anfangen. Wenn es denn mal so kommen wird, dann werden wir es erleben. Wissen kann man sowieso nicht, wer dabei ist. Aber wir haben uns auf diese Erde zu konzentrieren. Und dann war ich jedes Mal sprachlos und wusste nicht, was ich antworten sollte, außer zu sagen, ich freue mich riesig. Ich freue mich auf das, was kommen wird in der neuen Welt Gottes. Aber viel mehr ist mir dazu nicht eingefallen. Darüber kann man ja schlecht diskutieren. Und viel mehr fällt mir auch jetzt nicht ein. Deswegen werde ich diesen Punkt auch nicht aufgreifen. Der dritte und letzte Punkt bleibt jetzt noch übrig und den muss ich nehmen. Dieses Gleichnis läuft ja aufs große Einladen hinaus. Das ist ja die Folge davon, dass die Ersten abgesagt haben und dass die Zweiten nicht ausgereicht haben, um den Raum zu füllen. Die Einladung wird immer größer. Und die Diener werden wahrscheinlich an Orte geschickt, an denen sie vielleicht noch nicht so oft waren. Und diesen dritten Punkt will ich jetzt nicht erklären, sondern da erzähle ich jetzt eine kleine Geschichte frei nach, die ein amerikanischer Pastor vor langer, langer Zeit seiner Gemeinde erzählt hat. Also im Grunde auch wieder ein Gleichnis. Aber eins, was es auf den Punkt bringt, wie ich es nicht könnte. Es ist ein Gleichnis, was aus der Zeit, aus den Anfängen der Seenotrettung kommt. Also als man noch nicht solche Hochleistungsschiffe hatte, wie wir das heute an der Nordsee kennen, als es noch gar keine Motorboote gab. Da kam es vor, dass Menschen an einer besonders gefährlichen Stelle der Küste immer wieder beobachtet haben, da sinken Schiffe. Da fahren sie auf Felsen drauf. Da ist es offensichtlich besonders gefährlich und das können wir doch so nicht lassen. Und dann haben diese Menschen ein paar sich zusammengefunden und haben eine kleine Hütte an dieser Stelle der Küste gebaut, haben sich ein Ruderboot besorgt, haben Rudern trainiert. Und hatten die Hoffnung, wenn da vorne wirklich ein paar hundert Meter vor der Küste wieder ein Boot untergeht, dann könnten wir mit unserem Ruderboot schnell genug sein, wenn wir es rechtzeitig sehen und könnten die Menschen retten. Und so haben sie diese kleine Hütte gebaut, so haben sie ihr Boot angebunden und saßen da oben und haben hinausgeschaut aufs Meer. Und tatsächlich, es gelang. einige von diesen Booten, von den Schiffen, die dort untergingen, einige von den Menschen konnten sie retten, konnten sie mit ihrem Ruderboot an Land bringen. Und von diesen Geretteten waren natürlich einige total dankbar und haben gesagt, das ist doch nicht richtig, dass diese kleine Station hier oben, dass das nur so eine ärmliche Hütte ist. Wir wollen was von unserer Dankbarkeit zurückgeben und setzen uns dafür ein, dass dort ein richtiges, schönes Haus gebaut wird. Inzwischen hatte sich die Rettungsstation auch in dem Ort dahinter herumgesprochen und auch da waren Menschen, die gesagt haben, das ist eine gute Sache. Wir wollen uns auch dafür Geld geben und dafür helfen, dass dieses Haus ein richtiges Haus wird. Und so geschah es. Es wurde ein größeres, schöneres, festeres, besseres Haus gebaut. Und auch die Menschen, die da drin waren, wurden mehr. Weil etliche gemerkt haben, die Gemeinschaft dort oben an dieser Rettungsstation, die ist eine andere. Und die ist besser als die Gemeinschaft in unseren Kneipen und Pubs. Weil das ist ja manchmal so, wenn Menschen zusammenkommen, die ein Ziel haben nach außen hin, dann entsteht gute Gemeinschaft. Und so füllte sich dieses Haus. Immer mehr Menschen waren anwesend, die Einrichtung wurde schöner. Aber die Kehrseite war, im Lauf der Zeit fand man es beschwerlich, immer noch aus dem Aufguck zu sitzen und immer noch rudern zu üben und bei Sturm und Regen sich ins Ruderboot zu setzen und hinauszurudern. Man fand es schön in dieser Rettungsstation. Und eines Tages geschah es, dass ein Boot strandete und unterging, und keiner ruderte hinaus. Und dann wurde eine Sitzung veranstaltet, der Menschen, die dort oben dazugehörten. Und die einen sagten, wir fühlen uns hier einfach wohl, das ist ja auch ein Wert. Und wenn es die Menschen, die draußen auf dem Meer untergehen, wenn die es schaffen, ans Ufer zu schwimmen, dann nehmen wir sie gerne auf. Und die anderen sagten, bei uns steht Rettungsstation immer noch dran. Das ist doch unsere Berufung. Und dann einigte man sich darauf, dass man ein Modellschiff aufgebaut hat in dem schönen großen Haus. Und jedes neue Mitglied, was aufgenommen wurde, wurde mit einer Hand auf diesem Modellschiff aufgenommen, auf diesem Rettungsboot. Und zu denen, die sagten, wir können hier nicht nur sitzen, wir müssen hinaus. Da sagte man, ja, baut doch einfach eine neue Rettungsstation. Und so geschah es. Diese Minderheit machte sich auf und baute nicht weit davon entfernt eine neue Rettungsstation und fuhr hinaus aufs Meer. Soweit diese Geschichte des amerikanischen Pastors. Und was er damit seiner Gemeinde vorhalten wollte, ist natürlich unmittelbar verständlich. Die Fragestellung, was für eine Art von Gemeinde wollen wir sein? Wollen wir hinaus auf die Straßen und Gassen, da wo es staubig ist, wo es dreckig ist, da wo die Menschen sind, die unangenehm sind, die sich lange nicht gewaschen haben? Oder wollen wir in unserem schönen Haus bleiben? Denn letztlich geht es ja nicht darum, er schickt dir, die Diener werden ja hinausgeschickt. Und wer sind denn diese Diener? Das sind ja nicht irgendwelche Menschen, die wir nicht kennen, sondern damit sind ja ganz wesentlich, nicht nur, aber ganz wesentlich wir Gemeinden gemeint. Es geht ja darum, dass das Fest im Himmel voll wird, dass die Freude groß wird und das Fest voll wird. Und dafür das große Einladen, die große Freude.